nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, glaubt irgendwann mal jedem.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles glauben. Hallo Alex.
Hallo Kathi. Heute werden wir uns über das Thema Heilung, ein Prozess, unterhalten. Es ist ein sehr, sehr mannigfaltiges, großes Thema. Wir werden da jetzt nicht genau ins Detail hineingehen. Das können wir dann in weiteren Folgen dann durchaus noch besprechen. Und ich finde jetzt schon diesen Titel interessant, Heilung, ein Prozess. Das sagt schon einiges aus. Und zwar Heilung per se ist eigentlich verständlich. Das heißt, der Weg von Krankheit in Richtung Gesundheit. Und das Wort Prozess beinhaltet mehrere Dinge. Vor allem, es zeigt auf, dass es nicht von heute auf morgen geht. Es dauert eine Weile, je nach Schweregrad, aus welchem Zustand du kommst, in welchem Krankheitszustand du dich befindest. Und gleichzeitig sagt es aber auch aus, dass es nicht linear verläuft. Deswegen ist es ja auch ein Prozess. Es gibt Höhen und Tiefen. Und mein Gedanke für den heutigen Podcast war, Kathi, dass ich eine Grundfrage stelle, und die lautet, welche Schritte führen zur Heilung? Welche Schritte sind in diesem Prozess notwendig, um zur Heilung zu kommen? Und für mich habe ich 4 essentielle Punkte niedergeschrieben, über die wir uns dann unterhalten können, wo ich meine, die sind entscheidend. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal rein. Und mein erster Punkt ist, weil Heilung basiert ja auf 2 Ebenen, auf körperlicher und mentaler Ebene. Und man muss beide Dinge beachten, um den Prozess voranzutreiben. Und gleichzeitig kann man nicht alles gleichzeitig machen. Die Dinge sollten Schritt für Schritt abgehandelt werden, um selbst nicht überfordert zu sein im Prozess. Und mein Gedanke war, was muss man jetzt als erstes setzen? Was ist der, meiner Meinung nach, der wesentlichste Punkt am Anfang, den man setzen muss oder sollte? Und das ist ein meiner Meinung nach ein mentaler Aspekt. Also du musst eine Einstellung entwickeln, damit du diesen Prozess auch machen willst. Weil er ist nicht unbedingt einfach. Er ist herausfordernd. Und du musst es eigentlich wollen. Meistens sind es ja Gründer. Meistens hat man ja Menschen, die krank sind. Die finden dann irgendwann, kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie meinen, so will ich das jetzt nicht mehr. Sie wollen nicht mehr krank sein, sie wollen etwas verändern. Und das ist quasi mehr oder weniger der erste Schritt. Sie kommen quasi aus dem Leid. Das Leid in dem Sinn als etwas Positives, was sie dazu zwingt, etwas zu verändern. Und da entsteht dieser Wille. Das ist jetzt meine Ansicht für den ersten Punkt. Wie siehst du das, Kathi?
Mental, dass sich was verändern muss, das hat ja, dass mir das der erste Gedanke, der mir dazu kam, war, das hat was mit Lebensqualität zu tun. Erst wenn die Lebensqualität so drastisch eingeschränkt ist oder ich keinen Nutzen mehr daraus von dem Zustand habe, in dem ich bin, dann bin ich bereit, den Weg zu gehen, in den Prozess zu gehen, eine Veränderung herbeizuführen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass du damit beginnst, dass für dich der erste Schritt ein mentaler oder die mentale Ebene ist. Das hat mich jetzt eigentlich überrascht. Aber das stimmt. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ohne dass du den Willen dafür aufbringst, kann nichts passieren. Also der Körper ist zwar das Wesen, also es geht um den Körper, es geht um die Biochemie im Körper, die heilen muss. Und das ist einmal so ein Ausgangspunkt. Aber ohne die geistige, mentale Ebene komme ich da keinen Schritt weiter. Also Eben, also das, ja, sehe ich auch so. Und wie du sagst, das Leid muss groß genug sein. Und ich frage mich dann manchmal, es gibt ja Menschen, die schon wirklich sehr, sehr krank sind. Also wo man von außen, wo ich jetzt meinen würde, die Lebensqualität ist schon so eingeschränkt, damit könnte ich nicht mehr leben. Und diese Menschen sind oft trotzdem noch nicht so weit oder noch nicht an dem Punkt angekommen, dass das Leid groß genug ist. Und manche Menschen, muss man auch sagen, habe ich auch schon aus meiner Erfahrung erlebt, manche Menschen kommen noch nie an den Punkt, dass Leid groß genug wird. Aber da, das ist das, was ich vorhin gerade gemeint habe, da muss man dann auch ein bisschen drauf hinschauen, wenn das Leid, selbst wenn es offensichtlich oder rein objektiv schon groß genug sein müsste, für diese Person immer noch nicht ausreicht, dann steckt da ein Nutzen dahinter. Also dann gibt es irgendetwas, irgendeinen Vorteil hat die Person durch die Krankheit noch. Also da, was weiß ich, das kann sein, dass der Mensch vielleicht nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und es braucht, dass sich jemand um ihn kümmert, die Last abnimmt, etwas eigenständig unternehmen zu müssen. Also wenn dieser Nutzen da ist, dass sich jemand um dich kümmert aufgrund von Krankheit und das so ein wesentlicher Faktor für diese Person ist, weil sie so viel Angst vor dieser Verantwortung hatte, etwas eigenständig in ihrem Leben entscheiden zu müssen, dann wird dieser Nutzen immer groß genug sein. Da kann die Person noch so krank sein und noch so bettlägerig und noch so wenig Lebensqualität in ihrem Leben haben. Dann wird sie in diesem Zustand trotzdem bleiben wollen. Ja.
Ja, wobei man diese Menschen, die da nicht herauskommen aus den Gründen, die du genannt hast, die sagen trotzdem, sie wollen gesund sein. Also ich glaube auch, dass sie gesund sein wollen, aber das ist irgendwie eine Form von Selbstlüge, die sie auferlegen,
Ja.
da der Nutzen in dem Zustand, den sie davon beziehen, einfach viel größer ist als die Kosten.
Ja.
Ja.
Also genau, und das muss man dann oft beleuchten. Das braucht man dann oft manchmal auch unter, also wenn man es wirklich angehen will, dann könnte man sich natürlich auch begleiten lassen, sei es je nachdem, worum es geht, Therapie, aber auch ein Coaching kann schon ausreichend sein, um einfach mal drauf zu kommen, was steckt denn dahinter? Warum bleibe ich in diesem Zustand, in dem ich bin? Und ein Punkt, vielleicht auch, der vielleicht relevant sein könnte, ich weiß nicht, ob das jetzt so weit schon ist und vorgegriffen ist, aber der Heilungsprozess ist ja kein schöner Prozess. Das muss man auch mal ganz offen und ehrlich sagen. Das Ergebnis, das Endergebnis ist dann das Schöne. Aber der Weg dorthin, der kann schon steinig sein und ist mit Schmerz verbunden. Also Heilung ist nicht, wie du sagst, ist ja auch nicht linear. Das heißt, man fängt nicht wo an und man sieht die Erfolge Schritt für Schritt. Es kann immer wieder Rückschritte geben in dem Prozess. Man muss sich, wenn man das jetzt so sich aufzeichnen würde, dann sieht man zwar, dass es kontinuierlich bergauf geht, aber bei jedem, auch bei den Rückschritten falle ich zwar wieder eine Stufe runter, aber ich gehe dann wieder 3 Stufen rauf. Das heißt, in Summe habe ich schon einen Aufstieg. Ja? Also es wird in Summe besser, aber bei diesen Rückschritten, die sind mit Schmerz verbunden.
Ja.
Man sagt dazu auch Heilungskrise, weil es dir vorübergehend auch vielleicht wieder schlechter geht. Nie so schlecht wie ganz am Anfang, aber wieder schlechter. Und das ist halt das Problem des Menschen. Man vergisst es so schnell. Also wenn es einem gut geht, vergisst man schwere Zeiten und wie schmerzhaft etwas war und kann sich dann gar nicht mehr erinnern, dass es einem vielleicht eh schon noch schlechter ging und dass es eh schon viel besser ist. Deswegen ist es bei so einem, wenn man wirklich sagt, man lässt sich auf so einen Prozess ein, dann kann es hilfreich sein, auch ein bisschen ein Tagebuch mitzuschreiben. Journaling zu machen, sich so diese Meilensteine auch zu notieren, weil man einfach vergisst, bei jedem Rückschritt vergisst, dass ich nicht wieder an den Anfang zurückrutsche. Also, dass es sehr wohl trotzdem eine Besserung schon da ist. Ja.
Ja, was ich auch lustig finde, das war bei mir zumindest so, dass du quasi den Prozess angehst und dir das Beste erhoffst, dass diese eine Krankheit, die dich am meisten stört, quasi so schnell wie möglich per se ist, dass du auf dem Weg witzigerweise zuerst einmal andere Dinge besser wären, werden, die dir im Vorhinein gar nicht aufgefallen sind, dass du da auch Probleme hast. Weil sie nicht so gravierend sind, wie jetzt quasi die Hauptkrankheit, die du besessen hast. Meistens hat man mehrere Symptomatiken. Es ist ja nie nur eine Sache. Und mir ist es aufgefallen, dass ich vor allem mein Energielevel, das war das erste mehr oder weniger, was sich verbessert hat. Das ist gestiegen. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass ich so wenig Energie hatte. Das.
Ja, weil wie willst du es auch wissen, wenn du in dem Zustand noch nie warst?
Vermutlich schon, aber es ist schon lange her und ich habe es, wie du sagst, ich habe das auch vergessen.
Ja.
Dass man einmal fit war und Energie hatte. Als Kind haben das die meisten, aber das vergessen die Menschen ja auch. Ja. Gut, dann gehen wir zum zweiten Punkt, meiner Meinung nach. Also jetzt haben wir quasi die Einstellung gehabt. Und der zweite Punkt wäre für mich, finde die Ursache. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen ein mentaler Aspekt, aber auch ein aktiver Prozess quasi. Du kommst in die Handlung, du musst etwas tun, finde die Ursache für deine Krankheit. Und das, wenn ich jetzt so an mich denke oder an uns denke, das hat schon einige Zeit gedauert. Vor allem, woran hältst du dich? Es gibt so viele Aussagen da draußen. Und unser Weg war halt recherchieren, ausprobieren. Und das müssen die meisten eigentlich auch dann für sich selber finden und auch durchmachen.
Ja, Trial and Error. Das ist ja das Schwierigste, weil der erste Schritt ist ja meistens natürlich, weil woher sollen wir es wissen? Der erste Schritt ist oft der Gang zum Arzt. Und der Arzt, je nachdem, welchen Arzt man findet und erwischt, also ich schließe nicht aus, dass es auch die guten Ärzte gibt, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Aber die meisten Ärzte fangen an, damit Symptome zu bekämpfen. Also meistens bekommt man Medikamente, um Beschwerden zu lindern. Und wie du sagst, da komme ich mal eine Zeit lang drüber, es wird vielleicht leichter, aber die Ursache bleibt. Und langfristig verbessert sich dein Zustand aber nicht, weil die Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen. Das hat andere Auswirkungen auf dein Gesamtsystem, weil du damit auch natürlich Giftstoffe mit in dein System bringst und so weiter. Und das ist so interessant, wo du sagst, das muss man suchen und man muss ausprobieren, man muss mal eine Idee haben. Und es ist für viele sicher schwierig, wo fange ich an, vor allem auch dann, wenn ich vielleicht gar kein Wissen dazu habe. Also wir haben ja beide den Vorteil, wir haben beide naturwissenschaftliche Fächer studiert, Zusammenhänge schon zumindest mal gehört, gelernt haben. Was macht jemand, der das nicht hat? Wo fängt der an? Ne?
Ja, im Grunde genommen, der erste Schritt, hast du schon recht, ist bis zum Arzt. Das Problem dabei ist, abgesehen, dass du dann viele neue Dinge dazu bekommst, ist die Tatsache, dass dich das ja nur mehr verwirrt. Also es kann sein, dass dieses eine Symptom quasi unterdrückt wird, es kommen neue Nebenwirkungen hinzu und du kannst dir nicht erklären, wo jetzt diese neuen Dinge herkommen. Und das verwirrt dich nur noch mehr. Und da wollte ich auch auf diese Symptomatiken eingehen. Diese Symptomatiken sind auch entscheidend. Also der Körper sagt dir ja was damit. Und das wäre auch ein Hilfsmittel für jemanden, der sich jetzt nicht so sehr mit der Materie auseinandergesetzt hat. Hör auf deinen Körper, was sagt er dir? Habe ich nach dem Essen Bauchweh? Habe ich Blähungen nach dem Essen? Das sagt der Körper dir schon was. Du machst da was nicht so gut ist immer für dich. Oder
genau,
auch wenn du auch einfache Schmerzen hast, irgendwo im Gelenksbereich oder so. Der Körper sagt dir, pass auf, in dem Bereich darfst du nicht so sehr belasten. Und das ist ja ein einfaches Beispiel, was für alle vermutlich verständlich ist, ist eine Verletzung. Also erstens sieht man anhand der Verletzung, dass der Körper sich immer heilen will. Du musst gar nichts tun dafür. Der macht das einfach von alleine. Und der gibt ja auch Symptomatiken in dem Moment. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Knöchel umknickst, dann schwillt es an. Das ist dieser erste Moment, ein großer Schmerz ist da, der hält dann für mehrere Tage an. Und was, wie reagierst du darauf? Du belastest den Fuß nicht, du lässt ihn in Ruhe, du schonst ihn. Und so sollte man mit allen Krankheiten mehr oder weniger umgehen. Dass man darauf achtet, dass man schont. Wenn der Darm belastet ist, dann musst du ihn schonen. Und da gibt es natürlich mehrere Herangehensweisen, die haben wir zum Teil eh auch schon gesagt. Ja.
Genau, und das Gleiche gilt aber auch nicht nur, also quasi natürlich Verletzung, aber auch, wenn du was isst, tut dir das gut? Ja, nein. Hast du Bauchweh? Hörst du auf zu essen? Weil ich kenne ja auch viele Menschen, die haben wirklich massive Bauchschmerzen und essen trotzdem weiter. Ja, also einfach ignorieren das Signal, es tut weh, heißt aufhören. Aber auch, das kannst du genauso auf der mentalen, psychischen Ebene haben. Du bist in einer Situation, vielleicht eine Arbeitssituation, die dir nicht gut tut. Und instinktiv fangst du an, deine Nackenmuskulatur anzuspannen. Deine Schultern gehen hoch. Du sitzt schon so vielleicht vor dem Computer und zwar viele Stunden. Und am Ende des Tages, so je länger dieser Zustand andauert, verspannt sich die ganze Halswirbelsäule bis hinauf in die Kopfgelenke. Und was passiert? Du kriegst Kopfschmerzen. Also auch sowas bemerken sehr wenige Menschen und bringen das in einen Zusammenhang. Also auch Kopfschmerzen ist kein natürlicher Zustand. Und das glauben ja auch viele, ach, das ist jetzt das Wetter oder das ist jenes. Nein, auch Kopfschmerz hat nichts jetzt mit Wetter und Co. zu tun. Ist auch das ist ein Signal deines Körpers. Irgendwo gibt es Spannung, es tut mir was nicht gut, es gibt vielleicht Angst, es gibt Überforderung. Da kann man dann ein bisschen näher forschen gehen und hinhören, was könnte es sein und vielleicht mal beobachten, wann fängt es immer an. Nach welchen Situationen habe ich das? Was war davor? Also auch so auf mentaler Ebene ein bisschen zu achten. Der Körper reagiert immer auf dich. Und das ist ja das Schöne, wie du sagst, der Körper sagt dir immer, was zu tun ist. Er lügt dich nie an. Er gibt dir immer Hinweise und Signale. Und es gilt auch darauf, wieder zu hören. Und auch wenn man noch nicht weiß, was es ist, es mal zu beobachten. Einfach mal beobachten. Vielleicht mache ich mir ein paar Notizen. Vielleicht habe ich dann irgendwann, finde ich dann die Kausalität, die Ursache. Irgendwann sehe ich vielleicht einen Zusammenhang, wenn ich mir länger Notizen gemacht habe. Wann immer welches Symptom auftritt.
Ja. Eigentlich ist dieser Heilungsprozess ja auch ein Bewusstseinswerdungsprozess. Das ist entscheidend. Also, dass du darauf achtest, was passiert mit dir, wie bist du, wie ist deine Umwelt, welchen Einfluss hat das alles, dass du einfach achtsam wirst mit der Welt. Du kommst dann auch in Verbindung mit der Realität. Und es wird alles irgendwie logischer, verständlicher und du reagierst auch besser. Die Orientierung wird mehr. Einfach sich mit der Realität mehr auseinanderzusetzen. Das führt zu mehr Orientierung.
Das stimmt, ja. Du bist quasi gezwungen, in die Präsenz zu kommen. Du musst in das Hier und Jetzt, weil du musst jetzt beobachten, was da ist. Und deswegen ist das ja so ein ganzheitlicher Prozess. Wie du sagst, das ist ein Bewusstwerden. Also das ist ein kontinuierliches. Du fangst mal an, einfach mal vielleicht Schmerzen wahrzunehmen. Und es geht aber weit darüber hinaus. Irgendwann nimmst du vielleicht auch bewusst wahr, was für Gedanken du im Kopf hast, was du eigentlich ständig zu dir sagst, was du von dir hältst, was du für eine Einstellung hast, was für Werte du vielleicht hast. Also das ist auch ein Prozess. Und das gehört natürlich noch zur mentalen Ebene, aber das ist eben auch entscheidend, was du denkst, weil Körper und Geist beeinflussen sich wechselseitig. Also das ist die Biochemie. Also wenn da irgendwas nicht im Lot ist, kann deine Gedanken beeinflussen. Es kann dich traurig machen, es kann dich wütend machen, du kannst depressiv werden, ja, durch Schmerz. Und umgekehrt genauso, wenn du ständig von dir denkst, du bist nicht gut genug. Oder du hast vielleicht auch so die Idee von dir, du bist halt einfach ein kranker Mensch. Diese Geschichte macht was und die verändert, und das kann man auch wirklich messbar machen, biochemisch messbar machen. Ein Gedanke verändert deine Biochemie. Wenn du schlecht über dich denkst, dich ständig fütterst mit negativen Gedanken, dann verändert sich deine Biochemie insofern, dass dein Stresspegel hinaufgeht, Entzündungsreaktionen entstehen. Also das ist messbar. Und das kann dich langfristig wieder krank machen. Also es ist eine Wechselbeziehung. Du musst auf beide Ebenen achten.
Ja, definitiv. Jetzt könnte man dann gleich zum dritten Punkt kommen, der liegt dem eh sehr nahe. Es vermischt sich ein bisschen mit dem zweiten. Also wir müssen die Ursache finden. Und der dritte Punkt wäre eigentlich, meide diese Ursache. Also bei einer Verletzung ist es natürlich offensichtlich, du kannst es ja nicht mehr wieder gut machen im Endeffekt. Es ist passiert, was passiert ist. Aber die meisten der Krankheiten, vor allem diese chronischen Krankheiten, die bestehen weiter, weil dein Verhalten sich nicht ändert, weil du immer ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst, was dich krank macht. Und das musst du finden. Das ist quasi diese Ursache. Was ist dein Fehlverhalten? Und das musst du meiden. Das musst du meiden.
Genau. Das klingt ganz einfach und manchen Menschen gelingt es auch ganz gut, dann einfach damit aufzuhören. Und andere kriegen es dann trotzdem nicht hin, obwohl sie es wissen. Und da gibt es natürlich, das hängt dann wieder ganz stark auch von deiner ganz Gesamtgeschichte ab. Deinen Prägungen aus der Kindheit mit deinen Bezugspersonen, meistens Mama und Papa, weil wir alle sind immer grundsätzlich auf Überleben ausgerichtet. Das ist einmal so das primäre Ziel. Und wir entwickeln vielfältige Überlebensstrategien. Jeder hat da so sein. Also es gibt, sie überschneiden sich, viele Menschen haben ähnliche Strategien, aber es gibt unterschiedlichste Überlebensstrategien. Und je nachdem, was man so erlebt hat in seiner frühen Kindheit, können sich Strategien ausbilden, die zu dem Zeitpunkt notwendig waren fürs Überleben, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wo du außerhalb der Gefahr bist, ungünstig sich auswirken. Und das kann darin auslösen, dass du vielleicht Blockaden hast. Blockaden, die dir es auch erschweren, obwohl du weißt, was du meiden sollst, es wirklich umzusetzen. Also diese Disziplin und diesen Willen aufzubringen. Da muss man dann oft dann ein bisschen hinschauen, was läuft da für ein Programm in dir ab? Man muss das wirklich so nennen. Das sind Programme, die dann automatisiert ablaufen, weil sie einfach gespeichert sind, weil sie mal hilfreich waren und alles, was für den Körper mal hilfreich war, wird gespeichert, damit dass man schnellstmöglich das automatisiert wieder abspulen kann, um dich wieder in Sicherheit zu bringen.
Ja.
Genau, also das können ungünstige Überzeugungen von sich sein, die man hinterfragen muss, die entstanden sind in der Kindheit, also vielfältiges. Und eins muss man auch dazu sagen, das wäre das eine. Und die andere Möglichkeit ist, und das ist ganz wichtig, und das habe ich lange nicht verstanden. Also da habe ich auch lange in meinem Prozess gebraucht, bis ich gewusst oder mir dieses Wissen untergekommen ist, wie wesentlich das ist. Heilung findet in einem entspannten Zustand statt. Wenn der Körper in einem Stresszustand verharrt, also in einem chronischen Stresszustand ist, wo er vielleicht permanent im Tun ist, immer nur funktioniert, dann ist das ist der Körper permanent in einem übererregten Zustand, einem sogenannten Alarmzustand. Und was macht der Körper in einem Alarmzustand? Da geht es ums Überleben, da geht es nicht um Reparieren und Heilen. Dafür ist nicht die Zeit, weil dann setzt er die Priorität. Nein, wir müssen schauen, dass du überlebst. Und das Paradoxe ist, wir sind ja in keiner Gefahr. Also die wenigsten Menschen haben eine akute Gefahrensituation und sind trotzdem in diesem Zustand. Und das kann eben auch aus der Kindheit kommen. Es kann aber auch daher rühren, was man sich jeden Tag so erzählt, welche Erwartungshaltung man hat, welche Einstellung man hat, wie man mit Dingen umgeht. Man muss sich das so vorstellen, das Nervensystem. Also alles im Körper ist darauf ausgerichtet, immer in Balance zu sein und dann ist er gesund. Und auch das Nervensystem hat zwei Pole. Den Parasympathikus, das ist quasi der Pol der Entspannung und der Sympathikus der Anspannung. Und wir sollen da zwischen diesen zwei Polen sollen wir gleichmäßig wechseln und in Balance sein. Wenn ich aber in einem chronischen Stresszustand bin, dann lebe ich hauptsächlich im Sympathikus-Modus, also in der Anspannung. Und da kommt man dann gar nicht raus. Und das wirkt sich dann biochemisch auch aus, dass permanent Stresshormone ausgeschüttet werden, die natürlich Einfluss auf Entzündungsgeschehen haben und so weiter. Also da kann man da mal eine eigene Folge dazu machen. Und in diesem Alarmzustand ist alles andere, was gerade nicht so wichtig ist, runtergefahren. Das heißt, Verdauung zum Beispiel ist verlangsamt. Entweder komplett abgeschalten oder verlangsamt, was aber auch bedeutet, dass die Nährstoffverwertung viel schlechter ist. Das heißt, du auch viel schlechter auch Baustoffe, also Nährstoffe aufnehmen kannst. Und da fängt dann so ein Kreislauf an. Heilung bedeutet Reparaturprozess. Aufbauprozess im Körper, biochemisch. Und das geht natürlich nur, wenn ich genug Baustoffe auch zuführe, genug Nährstoffe habe und in einem entspannten Zustand bin. Nur dann kann das ablaufen. Und das heißt, man muss quasi auf mentaler Ebene mitarbeiten, wenn man draufkommt in seinem Prozess, dass man in so einem überregten Dauerzustand ist. Weil dann kann ich noch so gut mich ernähren, da kann ich noch so gut auf Bewegung achten. Das funktioniert auch nicht und das Körper zeigt es dir auch, dass es nicht funktioniert, weil die Verdauung wahrscheinlich nicht gut läuft, weil du nach Bewegungseinheiten vielleicht dann doch Schmerzen hast, Verletzungen hast, Verspannungen bekommst. Das ist dann immer so ein Zeichen, dass dein System nicht in Balance ist. Das habe ich erlebt. Ich kann mich erinnern, eine Trainingseinheit und ich war wieder 4 Wochen außer Gefecht. Und das ging so permanent, also ich konnte nicht mehr trainieren, weil ich einfach schon so in einem überregten Zustand war, dass jeder Trainingsreiz zu so einer massiven Anspannung geführt hat, wo ich habe schon eine Grundspannung im Körper gehabt. Jetzt gebe ich noch eine Muskelspannung dazu und dann hat sich das alles so verhärtet, dass ich bewegungsunfähig war und dann 3, 4 Wochen zur Physiotherapie und Osteopathie laufen musste. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals meine Trainerin zu mir gesagt hat, wie ich ihr das erzählt habe, da stimmt was nicht mit deinem System. Da hast du ein Problem im System. Und ich hatte nicht verstanden, was sie meinte. Ich konnte mit dieser Aussage noch nichts anfangen. Ich wusste nur, irgendwas ist da dran. Aber ich musste erst das Wissen finden, das mir erklärt, was da los ist und warum mein Körper selbst Bewegung nicht mehr ertragen kann. Also so viel dazu. Bewegung ist grundsätzlich gut. Aber nicht immer. Das hängt immer davon ab, in welchem Zustand man ist. Und dieser ganze Heilungsprozess bedeutet einfach, ich muss darauf achten, was sagt mir mein Körper, wie du schon gesagt hast, Alex, was kriege ich für Symptome? Und wenn ich merke, dass selbst Dinge, die mir gut tun sollten, mich eigentlich belasten, dann muss ich das weiter hinterfragen. Woran liegt das? Wie kann das sein, dass selbst Bewegung mir nicht gut tut, dass auch gute Ernährung nicht ankommt? Was ist da noch dran? So, jetzt habe ich sehr lang geredet. Ja.
Es sind halt die zwei Punkte. Also es sind der mentale Aspekt und der physische Aspekt, wo du siehst, also es gibt viele Gründe, deswegen meine ich, finde die Ursache. Was ist der eigentliche Grund, was deine Krankheit hervorgeholt hat? Und gerade dieser mentale Aspekt, den übersehen viele, weil das oft nicht so im Sinn ist, weil es leben ja alle irgendwie so in der heutigen Welt und Leistung ist wichtig, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und man muss das können und das macht ja jeder so, ich muss das auch so schaffen. In Wirklichkeit hat aber jeder Probleme und kommt in diesen Stressmodus hinein, so wie das ja bei dir auch der Fall war. Und man hat dann oft schon selbst so hohe Erwartungen an sich, dass man das alles erfüllen kann. Aber der Körper gibt dir halt Bescheid. Und deswegen musst du auch unterscheiden lernen, kommt das jetzt aus einem mentalen Aspekt, deine Krankheit, oder kommt das jetzt wirklich aus einem rein körperlichen, physischen Aspekt? Das ist immer, muss man genau betrachten.
Ja. Und selbst das kannst du ja dann gar nicht oft unterscheiden, weil es ja dann ein Hand in Hand geht, weil jetzt habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon gut ernährt und habe versucht, mich gut zu bewegen, ja. Das heißt, rein körperlich hätte ich ja alles richtig gemacht, aber es ist ja gar nie angekommen. Also, ich habe wahrscheinlich die Nährstoffe nicht aufnehmen können, meine Verdauung war schlecht, ich hatte wahrscheinlich einen löchrigen Darm auch zu dem Zeitpunkt. Also es ist ja dann nicht nur das Mentale, das andere funktioniert ja dann auch nicht. Also du musst eben beides, ja, ist eh, hast du eh gesagt, man muss, aber
Beides.
wo ist der Ausgangspunkt?
Es
Wo ist
gibt
der
halt
Ausgangspunkt?
eine,
Ja.
meistens ist es schon so, dass irgendeine Ursache höher wirkt wie andere.
Ja,
Und wenn man jetzt dich
ja.
als Beispiel hernimmt, wird es durchaus der Stress gewesen sein. Was ja auch zu Leaky Gut und so führen kann. Wenn du schlecht verdaust und dann kann ja eine Dysbiose im Darm entstehen, die wiederum Giftstoffe produzieren, die wiederum die Darmschleimhaut und die Darmwand angreifen. Also auch nur rein mentale Aspekte können dich in dem Sinn so krank machen. Nicht nur, wenn du jetzt Gifte zu dir nimmst, dass
Genau,
das
du kannst
kaputt wird.
alles richtig machen.
Ja, ja.
Genau. Und das wird unterschätzt. Du kannst alles richtig machen. Und wie wir schon gesagt haben, ein Gedanke kann deine Biochemie verändern. Das heißt, Stress verändert deine Biochemie und macht dich krank. Deswegen ist mittlerweile, würde ich sogar sagen, von allen Risikofaktoren bin ich davon überzeugt, dass Stress die Nummer eins ist. Ich glaube, dass Stress der größte Risikofaktor ist, weil wenn du den nicht loswirst, dann kannst du auf allen Ebenen arbeiten, also kannst du auch du kannst dich gut ernähren, in die Sonne gehen, du kannst dich bewegen. Das wird nicht greifen, weil du im Sympathikus-Modus bist und du musst in einem entspannten Modus kommen, damit dein Körper aufbauen und reparieren kann, damit er verdauen kann, damit er Nährstoffe verwerten kann. Und das ist ja die Basis. Ohne Nährstoffe gibt es überhaupt gar keine Heilung.
Da kommt mir dann auch der Gedanke, dass man eigentlich mutig sein muss. Weil das bedeutet ja, viele leben in ihrem Alltag drinnen, stecken da drinnen. Wollen eigentlich das auch leisten und das würde ja dann bedeuten, dass man Nein sagt, dass man anfängt Nein zu sagen zu Dingen, die einen in Summe dann überfordern und das machen die meisten Menschen nicht. Witzigerweise passiert es erst dann oder meistens, wenn sie die schwere Diagnose erhalten, dann erlauben sie sich's,
Genau.
weil ich bin ja jetzt schwer
Genau.
krank und jetzt darf ich Nein sagen. Aber es wäre einfach klüger, es schon früher zu machen, damit diese Diagnose gar nicht zustande kommt.
Genau, mutig Grenzen setzen, aber auch vielleicht auch das Leben zu verändern. Also wirklich, das ist ja die
Das ist ja
große
Mut.
Herausforderung. Manchmal,
Du
ja,
musst ja mutig
manchmal
sein.
braucht es, genau, also manchmal ist es nicht, manchmal reicht es einfach nur Grenzen zu setzen und öfter Nein zu sagen. Und manchmal ist es notwendig, sein ganzes Leben zu hinterfragen und einen ganz neuen Weg einzuschlagen.
Ja. Wobei das ja auch ein Prozess ist und nicht von heute auf morgen geschieht. Du
Genau.
änderst die ersten paar Dinge und das ist eine Entwicklung.
Genau.
Es geht immer weiter und hört nicht auf.
Genau, weil das macht jetzt vielleicht Angst, wenn man das so hört, aber das ist, wie du sagst, es ist sehr kleinteilig und man entwickelt sich ja da rein. Man
Ja.
entwickelt sich da rein und dann es fällt immer leichter, diese Entscheidungen für dich zu treffen, die dir gut tun. Aber man muss sich erst mal anfangen kennenzulernen und mal zu wissen überhaupt, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich, was für ein Typ Mensch bin ich, wie möchte ich leben? Weil jeder hat da andere Vorstellungen, ja. Nicht jeder möchte der Einsiedler im Wald sein, ja. Und manche brauchen aber genau das. Also da muss jeder auch ein bisschen draufkommen, was ist meine eigene Natur, wer bin ich? Und für mich heißt es dann letztendlich in diesem ganzen Prozess, und das erlebe ich ja auch, und ich bin ja auch noch nicht am Ende, es bedeutet, eine neue Identität auch zu entwickeln. Du musst deine alte Identität loslassen. Dieser Mensch, der in diesem Zustand gelebt hat, der krank war, den musst du loslassen können, damit du hineinwachsen kannst in eine Identität, in eine Person, die gesund ist, die aktiv ist, die Energie hat. Also du musst dich dann auch mit dir selbst ein bisschen beschäftigen, mit was sind deine Werte, was ist dir wichtig, wer möchtest du denn sein? Und du musst einfach die alte Geschichte loslassen. Manche erzählen sich die Geschichte, dass sie krank sind. Ich bin halt krank. Sie identifizieren sich mit irgendeiner Diagnose. Ich habe halt ADHS oder was auch immer, ja? Das bin ich. Und das musst du loslassen, diese Geschichte.
Ja.
Du bist das nicht.
Das erfordert halt auch den Mut, um es loslassen
Genau,
zu können. du
Das sind
fühlst.
nur Etiketten, die man sich gibt und die muss man loslassen. Das ist man nicht. Wer bist du all ohne dem, all ohne diese Diagnosen, all ohne deine Rollen? Wer bist du dann? Das ist schwierig. Das ist ein schwieriger Prozess.
Generell, man ist ja immer anders, man ist ja nie gleich. Also natürlich gibt es Züge, die sich immer, immer ähneln, aber du warst vor 30 Jahren anders als jetzt. Also wenn man ein Kind ist, ist man anders wie als Erwachsener oder je nachdem, in welcher Lebensphase man drinnen steckt. Also, man ist nie ganz gleich. Und
Ja.
dann zu sagen, wer bin ich? Ich muss mich jetzt so richtig finden. Wer bin ich denn eigentlich? Das ist macht für mich keinen Sinn.
Ich meine,
Weil du
das
ja
ist
nie
zu
gleich
groß,
bist. Du
diese
bist immer
Frage.
anders.
Nein,
Du solltest dir
natürlich,
eher
wenn
die
du
Frage
dieses.
stellen, was ich will. Und das führt dann zu deinem
Ja.
Sein.
Ja, weil letztendlich geht es um Handlungen. Handlungen definieren dich, wer du bist. Also, was tust du? Deswegen sagt man ja oft, da gibt es ja so ein Sprichwort, oder? Irgendwas mit Worte. Zählen nicht so in der Art, die Handlungen sind das, was wesentlich ist. Also ich weiß jetzt nicht, weißt du, wie das Sprichwort geht?
Na, aber es ist so. Am Ende bist
Genau.
du, was du tust, nicht was du
Genau.
sagst oder was du denkst,
Genau.
sondern was du tust.
Du bist das, was du tust und du stimmt schon. Es geht eher darum zu fragen, wer will ich sein und so muss ich auch zukünftig handeln. Und das sind kleine Portionen, da darf man sich nicht überfordern. Man fängt mit Kleinigkeiten an. Weil das ist dann zu groß und dein System, man darf nicht vergessen, dein System muss sich auch daran gewöhnen. Also wie ich schon gesagt habe, man entwickelt ja Überlebensstrategien und die waren so hilfreich, dass sie so automatisiert ablaufen, dass es ganz schwierig ist, aus diesen Strategien wieder rauszukommen. Der Körper fühlt sich sicher, weil er das gewohnt ist. Alles, was er kennt und gewohnt ist, also fühlt sich sicher an, auch wenn es vielleicht gar nicht gut für einen ist. Und das muss man erst durchbrechen. Also der Körper wird immer wieder versuchen, in den alten Zustand zu kommen, weil das das Gewohnte ist, was er kennt. Das heißt, wenn ich anfange, neue Handlungen zu setzen, eine neue Identität zu entwickeln, dann muss ich das natürlich in kleinen Portionen machen und immer wiederholen, damit der Körper die neue Erfahrung machen kann, ah, ich bin trotzdem sicher. Damit das quasi diese alten Programme überschrieben werden kann. Das muss man auch wissen. Also der Körper wird immer in den Zustand zurückkehren, den er kennt. Deswegen muss man da geduldig und in kleinen Schritten dranbleiben.
Das ist diese Effizienz, dem der Körper nachgeht. Er will immer Energie sparen. Und wenn du jetzt schon ein Muster aufgebaut hast, man kann sich das im Gehirn wirklich so vorstellen wie eine Wiese, wo ein kleiner Weg entstanden ist, weil immer mehr Leute über den gleichen Weg drüber gehen. Und irgendwann wird er größer und größer und größer. Und die Energie oder die Signale können sehr gut vermittelt werden.
Genau, du musst eine neue Spur quasi machen, ja. Du
Neue
musst vom
Spur machen.
alten Weg weg und eine neue Spur machen. Und wie du sagst, da
Und mit
müssen
der
mal
Zeit
viele
wächst die alte
Leute.
Spur quasi zu, wieder
Die
von der
wächst
Wiese.
zu mit der Zeit und die neue Spur wird irgendwann immer tiefer. Also die ist ja zuerst, sieht man es nicht. Wenn du einmal über die Wiese gehst, sieht man nicht, dass da jemand drüber gegangen ist. Du musst öfter drüber gehen, bis sich diese Spur zeigt.
Genau.
Und das ist das, wo man dann dranbleiben muss und wo es dann Rückschritte gibt, weil man natürlich immer wieder auf die alte Spur draufkommt. Man darf sich dafür dann aber auch nicht, man darf da nicht böse mit sich sein, sondern das einfach nur wahrnehmen als Prozess und sagen, ah, da bin ich jetzt wieder auf der alten Spur gelandet, okay, aber beim nächsten Mal versuche ich es wieder auf die neue Spur zu kommen. Also einfach nur als, aha, ist schon wieder mal passiert, als eine Beobachtung, einfach nur als Beobachtung wahrnehmen, ohne Wertung und weitermachen.
Ja.
Und das hast du ja bei allen Dingen, ne? Wir sind ja, es ist wie mit dem Autofahren oder auch Radfahren, ne? Alles, was mal automatisiert einstudiert ist, machst du ohne Nachdenken. Und dann das wieder umzulernen, ne? Wenn du dir angelernt hast, die Kupplung schleifen zu lassen, so wie ich, ja, höre ich dauernd, du lässt die Kupplung schleifen, das ruiniert das Auto. Also musst du aus diesem Automatismus raus und das Bewusstsein in dem Moment aktivieren.
Genau. Okay, jetzt haben wir quasi die ersten drei Punkte. Das sind ja eigentlich hier großteils auf geistiger Ebene zu finden. Und zum Schlusspunkt habe ich mir jetzt einfach nur noch aufgeschrieben, dass wir ergänzende Hilfsmittel den Leuten erzählen können, die uns generell gut tun und uns im Heilungsprozess sicher fördern. Und da habe ich jetzt ein paar Punkte. Wir haben das ja schon in vorigen Podcasts auch schon besprochen, wie Ernährung, also gute Ernährung, das, was dir gut tut, da musst du halt auf den Körper achten. Schlaf ist ganz wichtig. Das haben wir noch gar nicht besprochen, dass man eigentlich nur oder vorwiegend nur im Schlaf heilt. Weil im Schlaf bist du ja zum Glück im Parasympathikus. Bewegung, ganz wichtig. Wer rastet, der rostet. Wenn du nichts tust, dann entwickelt sich nichts. Dann kannst du dich nicht in eine Richtung hin entwickeln. Und Bewegung ist auch ein Zeichen von Leben. Alles, was lebt, das bewegt sich. Und zu guter Letzt natürlich auch die sozialen Kontakte. Das geht auch wieder in Richtung Stress oder Stressvermeidung. Und was wir noch gar nicht so hineingegangen sind, was für den mentalen Aspekt da ganz wichtig ist, ist ja die Selbstbestimmtheit. Weil nur wenn du selbstbestimmt lebst, entgehst du ja in Wirklichkeit dem Stress. Weil der Stress entsteht ja nur dadurch, dass du fremdbestimmt wirst, dass du Dinge tust, die du da eigentlich gar nicht machen willst. Aber es ist dir vielleicht nicht bewusst. Wir leben in einer sehr fremdbestimmten Welt. Und das ist ein Punkt, der ist auch sehr wichtig, finde ich.
Ja, das ist genau der springende Punkt. Selbstbestimmtheit setzt ja voraus, aber dass ich ein Bewusstsein entwickle dafür, was tut mir gerade gut und was nicht.
Ja.
Das muss man lernen, weil wie du sagst, man ist fremdbestimmt, man führt einfach aus, man tut, was einem vorgegeben wird, man hat die To-Do-Listen, man arbeitet die einfach ab. Aber da bist du eben auch in so einem Automatismus drinnen. Und du musst auch hier wieder, du musst das Bewusstsein entwickeln, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Oder zumindest kurz, man spürt es ja eh, man hat oft kurze Impulse mit, na, das will ich jetzt nicht. Einen kurzen Impuls hat man oft, wenn irgendwas kommt, das man jetzt tun soll, das man nicht tun möchte. Irgendwas spürt man immer ganz kurz. Also ein erstes Nein ist da oder ein Widerwillen oder ein kurzes Zusammenzucken des Körpers. Aber man geht da schnell drüber, weil man ist wieder im Automatismus drin. Und da das Bewusstsein dafür entwickeln, was will ich, und dann selbstbestimmt entscheiden für mich. Ich muss nicht alles tun. Wer sagt denn eigentlich, dass ich das tun muss? Das ist auch so ein gesellschaftliches Ding geworden. Das gehört sich so, das hat man zu tun. Und man hat das nie hinterfragt, was passiert eigentlich, wenn ich es nicht tue? Geht dann die Welt unter? Was passiert dann wirklich? Ja, vielleicht ist dann das Gegenüber enttäuscht. Vielleicht ist das Gegenüber wütend. Und das muss man dann halt lernen auszuhalten. Weil das ist ein kurzer Schmerz, den der andere empfindet im ersten Moment, das vergeht wieder. Vielleicht kann er es nachher sogar nachvollziehen, warum du so entschieden hast, ja?
So kannst du.
Immer die Frage,
Entschuldigung.
Ja, na sag.
Auf die Art und Weise kannst du ja auch dein soziales Umfeld verändern. Also Leute, die damit umgehen können, so wie du bist. Also die mit dir umgehen gehen können, so wie du bist, die keine anderen Erwartungen jetzt an dich stellen. Die werden dann trotzdem bei dir bleiben und das werden vielleicht dann auch die echten Freunde sein. Alle anderen, die dann Abneigung verspüren dir gegenüber, weil du dich jetzt anders verhältst, da kann man dann hinterfragen, ob das dann wirklich richtige Freunde sind und ob die nicht selbst in so einer eigenen Welt leben, mentalerweise, die sie auch generell zurückhält im Leben. Und da und andere versucht über andere Menschen zu ihren Begünstigungen zu kommen.
Ja, genau. Das ist zwar trotzdem für einen ein schmerzhafter Prozess, am Anfang festzustellen, wer steht zu dir und wer nicht. Ja. Ja. Aber langfristig gesehen fördert das ja dein Wohlbefinden, wenn du nur mehr mit Menschen umgeben bist, die akzeptieren, wie du bist.
Ja, und das Wohlbefinden der anderen genauso. Es entsteht mehr eine Einheit.
Ja, und es entsteht vor allem auch Orientierung. Wer möchte, also ich kenne das zum Beispiel, Menschen, die immer Ja sagen und sich nie trauen, ihre Grenze zu setzen, ist auch für mich unangenehm. Das ist vielleicht am Anfang wenn man am Anfang eine Freundschaft hat, die so läuft, ist es vielleicht angenehm, weil man macht ja immer das, was man möchte, also was man selbst möchte, weil der andere tut ja alles, was man will. Aber langfristig wird es unangenehm, weil ich keine Orientierung habe. Ich weiß nicht, woran ich bin. Ich weiß nicht, wer der andere, die andere Person ist. Sie sagt immer ja. Sie hat keine Meinung, sie hat keinen Standpunkt und ich weiß dann nie, mag sie das jetzt wirklich oder nicht. Also irgendwann wird es unangenehm in dieser Freundschaft, weil man keine Reibungsfläche hat und einfach, es ist keine Person eigentlich. Es ist, ich habe keine Orientierung, wer dieser Mensch ist und was der will und was der braucht. Also man tut sich auch in der Freundschaft nichts Gutes. Auch
Ja.
wenn man glaubt, man ist jetzt hilfsbereit und so weiter, aber langfristig ist das eine unangenehme Situation. Es braucht auch hier eine Balance, ein Geben und Nehmen. Von beiden Seiten. Nicht nur permanent geben und auch nicht nur nehmen, ja.
Sehe ich auch so.
Also das Selbstbestimmtheit, da ist mal, hatte ich noch einen Gedanken, weiß ich nicht, der ist jetzt weg. Aber jedenfalls, das ist eben dieser Bewusstwerdungsprozess. Und ich weiß, ich habe ja, weil ich war ja auch so jemand, ich habe mich nicht Nein sagen getraut. Und wenn ich mal zum Beispiel ein Treffen hatte mit Freunden oder einer Freundin oder wie auch immer, gesellschaftliches, und mir ging es nicht gut oder ich wollte gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, es war sehr schwierig für mich. Ich konnte einfach nicht sagen, dass ich da nicht hingehe. Und wenn ich doch irgendwie das probiert habe, dann habe ich mir eine Lüge einfallen lassen, aus welchen Gründen ich jetzt nicht kommen kann. Und ich habe die Erfahrung damit gemacht, es funktioniert nicht. Was macht eine Lüge? Es ist in Wahrheit eine erfundene Geschichte, irgendwo eine Art Rechtfertigung. Ich versuche zu erklären, warum ich nicht kommen kann. Und das Gegenüber wird immer eine Lösung finden, wird sagen, aha, naja, wenn das nicht funktioniert, dann mach's doch so und so, dann kommst halt später oder was auch immer, ja. Das heißt, kommst auch nie aus dieser Geschichte raus, weil du verstrickst dich dann rein und die Lügengeschichte wird immer tiefer und größer und am Ende ist das nur noch energieraubend und das ist fürchterlich. Und das erste Mal, als ich probiert habe zu sagen, einfach, du, mir geht's heute nicht gut, ich komme nicht. Oder einfach nur du, ich habe heute keine Lust. Ich komme nicht. Was war die Reaktion? Und das war für mich total überraschend. Die Reaktion war, alles klar, verstehe ich. Wir sehen uns das ein andermal. Also vollkommene Akzeptanz, überhaupt keine Verärgerung, keine Wut, keine Enttäuschung. Es war okay. Aber bin ich mit irgendeiner Geschichte und Ausrede daherkommen, hat sich das verstrickt in mehrfachen Diskussionen und Lösungsansätzen. Und für beide Seiten war es am Ende frustrierend, weil das Gegenüber hatte dann auch schon irgendwo gespürt, das sind ja alles nur Ausreden, hat sich geärgert darüber und mich hat es wahnsinnig viel Energie gekostet, diese Lügengeschichte aufzubauen.
Lügen haben kurze Beine.
Ja, also es lohnt sich einfach ehrlich zu sein und sich zu zeigen und einfach mal, wie du sagst, den Mut aufzubringen, zu erfahren, dass man nicht gleich abgelehnt wird. Das ist ja das. Wir haben Angst vor dieser Ablehnung. Wir wollen ja der Gruppe zugehören. Es geht hier immer Zugehörigkeit und die Angst vor Ablehnung ist so groß, dass man sich da nicht drüber traut, einfach zu kommunizieren, was man braucht. Aber wenn man es einmal wagt und die Erfahrung macht, dass genau das eigentlich akzeptiert und angenommen wird, weil du dich dann endlich mal echt zeigst. Das ist wahnsinnig befreiend.
Ja, und wenn du abgelehnt wirst, ist es auch positiv. Das ist dann ein Zeichen,
Ja.
dass du mit diesen Menschen eigentlich eh nicht wirklich zurande kommst.
Genau.
Ja.
Genau.
Wollen wir noch ein bisschen was über die anderen Punkte sagen? Also
Ja.
Schlaf zum
Ich
Beispiel.
Schlaf ist Nummer eins in Bezug auf, wie sagt man, das Wichtigste in Bezug auf den Heilungsprozess. Also der wichtigste Faktor, weil du ja schon betont hast, Heilung findet hauptsächlich im Schlaf statt. Und ich habe das lange ignoriert. Mein Leben lang habe ich Schlafprobleme gehabt und auch ganz unregelmäßige Schlafenszeiten. Also ich habe auch keine Schlafhygiene gehabt, die förderlich ist, also die meinen Schlaf fördert. Und ich habe das dann erst vor ein paar Jahren wirklich ernst genommen und sukzessive Dinge verändert, die mir einen besseren Schlaf gebracht haben und einen wahnsinnigen Effekt hatten. Also das sind so Dinge wie anzufangen, regelmäßig zur selben Uhrzeit schlafen zu gehen und auch zur gleichen Uhrzeit aufzustehen, und zwar an jedem Tag, nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende. Also hier keinen Unterschied mehr zu machen. Dann habe ich Blaulichtfilter angefangen zu verwenden. Also ich habe so eine Blaulichtfilterbrille, dass man einfach den künstlichen Licht und dem Blaulicht weniger ausgesetzt ist, weil das entspricht nicht unserer Natur. Wir würden normalerweise mit warmem Kerzenlicht vielleicht oder überhaupt einfach Sonnenuntergang, würden wir so quasi in unseren Müdigkeit hineinwandern, Melatoninproduktion und dann langsam schlafen gehen. Wir sind ja heutzutage in einer lichtüberfluteten Welt.
Blaulicht überfluteten Welt.
Also Blaulicht, regelmäßige Schlafenszeiten und dann habe ich darauf geachtet, am Abend nicht mehr spät zu essen. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man wirklich viel Hunger hat oder wenig gegessen hat, aber grundsätzlich zu schauen, spätestens 3 Stunden vorher die letzte Mahlzeit, weil das einfach das ist auch für mich ein Game Changer. Es macht so einen Unterschied, wann ich esse und wie gut mein Schlaf ist. Also deswegen meine Erfahrung, ich habe das ignoriert und es zeigt sich, was das für einen Unterschied macht.
Ja, die Punkte, also dass man Schlaf auch fördern kann, quasi, hast du jetzt aufgezählt. Bewegung würde ich da auch reinbringen. Also, dass Bewegung auch sehr wichtig ist für den Schlaf. Und auch generell das Sonnenlicht. Also, wie du gesagt hast, du verwendest jetzt die Blaulichtbrille. Sonnenlicht ist ganz entscheidend für den Tag-Wach-Rhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus. Ersetzt quasi die Uhr für dich.
Ja,
Entscheidend.
deswegen genau und vor allem, also du lebst ja anders, du lebst ein Leben im Freien, ne? Aber ich, wie viele andere Menschen, sitzen überwiegend in Innenräumen vorm PC. Und das bringt natürlich alles durcheinander, unsere ganze Hormonproduktion. Bin ich auch noch nicht, also das ist bei mir noch nicht ganz so optimiert. Ich versuche in meiner Freizeit hauptsächlich draußen zu sein, das ist schon mal gut. Aber zum Beispiel morgens, das wäre schon hilfreich, gleich mal raus vor die Tür auf dem Balkon, wo auch immer man lebt, und in die Sonne schauen. Also die
Je
ersten
nachdem, wann man aufsteht.
Sonnenstrahlen.
Ja, wenn man ganz früh
Genau.
aufsteht, kann man in die Sonne schauen. Es
Ja.
reicht schon aus, einfach nur in der Früh rauszugehen, auch wenn du jetzt um 9 oder 10 am Vormittag erst aufstehst, dass du einfach die ersten Lichtstrahlen mitbekommst. Und
Ja.
dann weiß der Körper sofort, okay, jetzt ist diese Uhrzeit. Und
Genau.
dementsprechend wirst du dann auch am Abend müde.
Genau. Und idealerweise, weil du sagst Bewegung, ist es auch ratsam, wenn man es, und das, letztendlich kann man sich's immer leisten, ja, weil ich jetzt sage, wenn man sich's leisten kann, das ist immer eine Prioritätensetzung. Es würde schon reichen, wenigstens 10 oder 15 Minuten morgens im Freien, ob das jetzt ein kurzer Spaziergang ist oder ein paar Mobilisationsübungen, sich zu bewegen im Freien. Also erstes Licht plus irgendwie den Körper durchlockern, bewegen. Und natürlich abends sollte man auch kein intensives Training mehr machen. Das ist auch wichtig zu wissen. Du sollst in einen Ruhezustand kommen, in einen entspannten Zustand. Wenn ich jetzt ein sehr intensives Training kurz vorm Schlafengehen mache, dann bin ich wieder total in der Aktivierung. Und dann braucht der Körper wieder einige Zeit, um runterzukommen. Das heißt, du verlierst die ersten wichtigen Stunden, wo du eigentlich schlafen solltest. Und das ist auch wesentlich. Die ersten Stunden sind die erholsamsten. Und das stimmt durchaus. Am besten wäre das vor Mitternacht. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Das macht einen Unterschied für mich. Also wenn am Abend, dann nur was Leichtes, ein Spaziergang. Intensives Training kannst du am Morgen machen oder kannst du mittags und vielleicht noch am frühen Nachmittag, aber das muss dann ein Ende haben. Also das macht einen Riesenunterschied.
Wollen wir noch was zur Bewegung sagen?
Ja, bitte.
Meiner Meinung nach ganz viele Aspekte, weil Bewegung ja eigentlich der Reizgeber schlechthin ist für den Körper. Also wenn du dich nicht bewegst, dann hast du Muskelabbau. Wenn du dich vermehrt bewegst, hast du Muskelaufbau, das wiederum auf deinen Hormon Einfluss hat. Also den Hormonstoffwechsel Einfluss nimmt, dann das kann man genauso auf die Knochen beziehen mit Osteoporose. Also wenn du dich zu wenig bewegst, ist die Wahrscheinlichkeit für Osteoporose höher, weil du den Reiz nicht gibst, dass der Knochen sich aufbauen soll. Gleichzeitig ist für mich die Bewegung auch entscheidend für das Fließen der Säfte wenn man so oberflächlich betrachtet. Das
Die
heißt,
Lymphe.
die Lymphe, die Nährstoffversorgung, ganz entscheidend. Und ich glaube nämlich auch für den Blutfluss. Also weil die Kontraktion der Muskulatur ja auch Einfluss hat auf die Venen, damit das Blut gut zurückfließen kann. Also
Ja, beides.
das nehme ich auch so an. Gibt es bei
Ja,
dir
na,
noch
das
Punkte?
ist auf jeden Fall so, auch für den Blutfluss ist es förderlich und für die Lymphe ist es notwendig, weil die
Ja.
Lymphe hat kein, so wie das Blutsystem, kein aktives Pumpsystem, weil das Herz pumpt ja das Blut durch unsere Gefäße. Das hat die Lymphe nicht. Das ist passiv, ein passives Gefäß und das kann, die Lymphe transportiert Giftstoffe ab, das muss man wissen. Es ist also ein Entgiftungssystem. Und die Lymphe kann nur fließen durch die Kontraktion der Muskulatur. Und wenn ich mich nicht mehr bewege, dann wird das Träger, das System, das führt einerseits zu schlechter Entgiftung, also Giftstoffe bleiben vermehrt im Körper, das kann wieder Krankheiten auslösen. Und zweitens Wassereinlagerungen. Wie viele Menschen sind von Wassereinlagerungen betroffen? Das heißt auch Gewichtszunahme, das heißt Bewegungseinschränkung, das heißt auch Schmerzen in den Beinen. Weil das wehtut, wenn das alles spannt. Also ja, nur dazu noch. Für die Lymphe ist es notwendig. Bitte.
Ja, hättest du noch einen Punkt bei Bewegung, weil sonst könnte man auch.
Ja, das Fließende, also auch so dieses, weil du sagst, die Säfte bleiben im Fluss, aber auch die Gelenke, ja, die müssen ja auch geschmiert sein, sagt mir oft. Also ich habe ja auch da eine Gelenksflüssigkeit drinnen. Und das ist ja das, was dich ja vor allem mit zunehmendem Alter so einschränkt. Die Steifigkeit der Gelenke, das fängt dann auch zum Schmerzen an. Man kann sich kaum noch bewegen. Man kann sich nicht in die Kniebeuge gehen. Man kann sich nicht bücken. Das ist einfach ein Bewegungsmangel. Also auch das muss geschmiert bleiben.
Ja, sehe ich auch so. Und gleich wie beim Knochen, es ist auch immer ein Auf- und Abbauprozess in jedem Gewebe vorhanden. Und wenn du die Reize nicht bekommst, also wenn du den Reiz von außen nicht bekommst, dann reagiert der Körper dementsprechend. Ich musste jetzt nichts aufbauen, es ist nicht notwendig, weil ich werde nicht so belastet. Und erst über die Belastung kommt dann wieder der Aufbau und dann auch die Stabilität in all den verschiedenen Geweben.
Genau.
Ja.
Also wenn du wirklich bis ins hohe Alter hin fit sein willst, beweglich sein willst, Lebensqualität haben willst, dann geht das nicht ohne Bewegung. Und zwar regelmäßige. Und das muss keine starke Bewegung sein. Es reichen sanfte, fließende Bewegungen, aber täglich. Die Asiaten machen uns das ganz gut vor.
Ja, stimmt. Wir könnten noch was über die Ernährung sagen, wobei das haben wir jetzt eh schon öfters behandelt. Das können sich die Leute gerne unsere vorigen Folgen anhören. Aber soziale Kontakte sind ja auch noch ein entscheidender Aspekt. Das hat ja großen Einfluss auf dein mentales Befinden und auch auf Stress.
Genau, das hat auch wieder was mit Nervensystemregulation und das Gefühl von Sicherheit und Bindung. Du brauchst Hautkontakt, du brauchst Nähe. Wir sind keine Einzelwesen. Also das sieht man schon, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das würde sterben, wenn es keinen Hautkontakt bekommt. Ist in der Tierwelt, glaube ich, genau das Gleiche. Wir brauchen Nähe und wir brauchen auch Berührung und wir brauchen Austausch. Wir brauchen das Gefühl, angenommen zu sein, zugehörig zu sein irgendeiner Gruppe. Und das lässt uns sicher fühlen, das lässt uns entspannen und das fördert damit auch wieder die Heilung. Also es ist wichtig, sich Menschen anzuschließen und viele alte Menschen vereinsamen in ihren Wohnungen, Häusern. Dabei gäbe es so viele Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, in Vereine zu gehen oder sich Gruppierungen anzuschließen, die ähnliche Interessen vertreten. Also heutzutage kann man sich nicht mehr so auf die Familie verlassen. Früher gab es mehr Generationen, Haushalte. Da war man immer irgendwo in einem Verband, in einem Dorf eingegliedert. Heute wird das immer isolierter mit Single-Haushalten, mit alleinstehenden Menschen, wo man sich da anders helfen muss.
Ich finde ja, Na, das passt schon so. Wir könnten noch vielleicht noch ein, zwei Punkte zusätzlich erwähnen. Es ist ja immer alles sehr eng miteinander verwoben. Das entsteht eigentlich immer bei jedem Gespräch, was wir da führen. Mehr in Verbindung zur Natur wiederkommen, sehe ich auch als wichtigen Aspekt, dass man wirklich in die Natur rausgeht, weil die holt dich ja auch runter quasi. Die bringt dich in den Parasympathikus. Ich finde es sehr spannend, dass dieses veränderte Umfeld deine Psyche, einen so einen großen Einfluss auch auf deine Psyche hat. Ich finde es ja auch sehr spannend, dass so künstliche Geräusche, also ich bin so ein Typ, ich halte das gar nicht aus. Also künstliche Geräusche, da merke ich sofort, das stresst mich. Also
Was
irgendein
meinst du für künstliche Geräusche?
Piepsen oder
Ach
so,
so,
oder
ja.
wenn du einen Kühlschrank, einfach nur einen Kühlschrank hörst, dieses Brummen und Surren von einem Kühlschrank. Oder am schlimmsten, wenn du irgendwie in ein Shoppingcenter gehst und lauter Beschallungen hast von allen Richtungen, verschiedene Musik und Düfte und dieses grelle Licht, das ist ja
Ja.
alles, ich spüre das extrem, das führt extrem zu Stress in mir und ich meide diese Dinge so gut wie es geht. Und wenn ich dann aber rausgehe, in der Natur bin, dort hast du ja auch viele Töne. Witzigerweise. Du hast sehr viele Einflüsse und Eindrücke. Du hörst die Vögel zwitschern, dann fällt irgendwo ein Ast runter, dann raschelt es da irgendwo im Boden, wenn irgendein Tier um und um fleucht. Das sind so viele Töne, aber das stresst dich witzigerweise nicht. Und das holt dich einfach nur runter.
Ja, ich vermute, das sind andere Frequenzen. Also gibt ja auch Frequenzheilung. Ja, also man kann ja über Frequenzen, über Töne dich in einen entspannten Zustand bringen. Also es geht immer darum, in den Parasympathikus zu kommen, damit Heilung stattfinden kann, Entspannung stattfinden kann. Also ich nehme an, die künstlichen Töne sind, ich meine, es gibt schon Lieder auch, ne? Also es gibt ja Songs, es gibt Musik, die bewusst in Frequenzen ist, die auch den Naturtönen ähnelt, um in diesen Zustand zu kommen. Also man kann auch über Musik natürlich arbeiten, aber man muss die richtige Musik wählen. Also es hängt von der Frequenz ab.
Ja, mag sein. Wobei, selbst das ist nicht so meins grundsätzlich. Aber das ist ja, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, also letztendlich Heilung, ein Prozess, der alle Ebenen, Körper, Geist und Seele mit einbeziehen sollte, muss. Und man kann, also es ist schwierig, wie kann man den Menschen Mut machen, den Weg zu gehen? Weil letztendlich, glaube ich, muss jeder die Erfahrung ja für sich alleine machen. Wahrscheinlich muss jeder an einen bestimmten Punkt kommen, dass er bereit ist.
Es
Und
werden
manche
nicht
sind
alle
es
an den
vielleicht auch
Punkt
nie.
kommen, ja. Manche sind es
Ja,
vermutlich nie. Aber dann
manche
ist es
sind
halt
es
so.
nie.
Es ist eine
Dann
Entscheidung.
ist es so.
Ja.
Aber es lohnt sich, also wenn man schon irgendwo mittendrin ist oder kurz davor ist, lohnt es sich, den Weg zu gehen, weil es ist ein anderes Leben, das auf dich wartet. Eines, das du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst und das nur besser wird.
Und man sollte Schritt für Schritt halt denken. Also die Erwartungen jetzt nicht so hoch stecken und wirklich jeden Schritt für Schritt abarbeiten. Ich weiß nur, wie das bei mir war. Ich wollte es auch meine Krankheiten so schnell wie möglich loswerden und habe mir dann auch Bücher gekauft und dann steht da drinnen, ja, das dauert jetzt mindestens 2 Jahre und das hat mich sehr erschrocken, dass ich das, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich diese Lebensveränderung auf der Dauer durchhalte. Also ich war ja sehr zuckersüchtig und das war für mich ein Kampf, den Zucker loszuwerden, aber am Ende habe ich es so gemacht, wie es vermutlich eh den meisten passiert oder auch am sinnvollsten ist, ich habe das Schritt für Schritt dann weggelassen. Also ich konnte es nicht von heute auf morgen komplett weglassen, ich habe immer mehr reduziert, weil ich einfach festgestellt habe, ja, ich probiere jetzt einfach nur mal das aus, vielleicht reicht das schon aus, aber immer wieder feststellen müssen, nein, es reicht nicht aus, ich muss mehr ran, noch mehr machen. Aber dadurch habe ich auch was lernen können und die Umstellung selbst ist vermutlich sogar klüger für den Körper, weil er dann auch über die Belastung nicht so groß ist. Also wenn du von heute auf morgen eine komplette Veränderung durchnimmst, das ist eine Belastung für den Körper und die kann in schlimmen Reaktionen ausenden. Also zum Teil habe ich es eh auch erlebt.
Ja.
Und da muss man eh auch aufpassen. Das ist nicht so einfach.
Genau, also nicht nur körperlich, sondern das Thema hast ja auch mit dem Muster, ne, dass der Körper alles tun wird dafür, dass du wieder in deine alten Programme reingehst, weil es sich dort sicher und gewohnt anfühlt. Also du hast beide Ebenen. Biochemisch könnte es eine unerwartete Reaktion auslösen, weil du's, wenn dein Körper nicht, das nicht gewohnt ist. Und auf der mentalen Ebene hast du das Thema, dass dich dein Körper wieder in dein altes Muster zwingen wird.
Ja.
Wollen.
Ja. Die
Ja.
Gefahr ist, was ich denke, ist, wenn du eine zu rasche Umstellung hast, dass vielleicht ein Entgiftungsprozess in Gang gesetzt wird, der zu heftig sein kann. Also da muss man
Ja.
durchaus aufpassen. Es kommt halt immer
Also
darauf
das
an,
meinst du ja.
ja, es kommt
Ja.
darauf an, was für ein Leben du geführt hast, das weiß man halt nicht. Ich musste das auch erst lernen, habe es erst später erfahren, wieso ich dann so heftige Entgiftungsprozesse hatte, zum Teil. Ja, zum Glück habe ich da meinen Glauben nicht verloren, weil das kann ja auch passieren, dass man dann das Vertrauen verliert und glaubt, na, ich mache da jetzt was komplett Falsches, es geht mir so schlecht. Ich habe natürlich Fehler gemacht, aber ich habe zumindest das Vertrauen aufrechterhalten, dass ich schon am richtigen Weg bin. Ja.
Ja, genau. Und da lohnt es sich dann manchmal. Also du hast ja einen sehr starken Willen. Aber wenn man eben in so einen Zustand kommt, wie du sagst, starke Entgiftung, und da muss man vielleicht sagen, warum kommt eine starke Entgiftung? Das kann sich jetzt keiner vorstellen. Wenn der Körper befreit wird von Stoffen, die einem nicht gut tun, dann kommt das Signal, ah, jetzt haben wir die Möglichkeit zu entgiften, weil jetzt kommt von außen kein Gift mehr rein. Also immer so, dass ich reduziere Giftstoffe, die ich von außen zuführe, und Zucker ist ein Gift im Endeffekt, ja. Und dann kriegt der Körper das Signal, jetzt können wir anfangen zu entgiften. Und das kann dann zu massiv sein, wenn man so einen starken, radikalen Schritt setzt, so wie du, dass man von heute auf morgen komplett loslässt und dann den Impuls setzt, so, und jetzt geht's los mit der Entgiftung. Aber was ich sagen will, wenn man das eben nicht schafft, weil natürlich, wenn man in so einen Zustand reingerät, geht es einem massiv schlecht und man könnte, wie du sagst, komplett das Vertrauen verlieren und auch glauben, oh, jetzt bin ich ja kränker wie vorher, das kann nicht richtig sein. Da vielleicht doch sich eine Begleitung zu holen. Also wir begleiten ja auch Menschen auf diesem Weg, also auch offiziell, ja, auf unserem beruflichen zweiten Standbein, das wir haben. Also da auch einfach wirklich dann sich begleiten, mental sich stützen lassen, erklären lassen, was da gerade passiert. Weil oft muss man einfach auch nur wissen, was passiert hier, damit, um verstehen zu können und das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Es ist ja oft die Orientierungslosigkeit und die Hilflosigkeit und das Unwissen, was dann dazu führt, dass man abbricht.
Ja.
Und wenn man aber weiß, warum das jetzt gerade so ist, dann kann man es auch aushalten. Es ist, Frauen werden das verstehen, wenn ich das jetzt sage. Es ist wie mit einer Geburt. Man hat Schmerzen, die ist schmerzhaft, aber wenn man weiß, wofür, kann man diese Schmerzen ertragen. Um
Ja.
das geht's. Wenn ich weiß, wofür und was da passiert, dann kann ich das einordnen und dann kann ich das auch aushalten.
Ja, es ist schon beruhigend zu wissen, dass es so etwas gibt. Es gibt Entgiftungsreaktionen. Und die sind schmerzhaft. Deswegen sagen wir auch, Heilung ist ja ein Prozess und Heilung ist durchaus schmerzhaft, weil diese Entgiftung ist einfach notwendig. Und wenn du schwer krank bist, dann wird dieser Prozess auch eintreten, wenn du in die Heilung kommst. Der
Ja.
Körper will sich dann entgiften.
Ja. Heilung ist schmerzhaft. Das ist das simpelste Beispiel. Einfach eine Verletzung, eine Wunde, die offen ist, sie brennt, sie sticht, es tut einfach weh. Und das ist schon der Heilungsprozess. Da fängt der Körper schon an, mit der Entzündungsreaktion die Wunde quasi wieder zusammenzubauen. Und die tut weh. Ja.
Na
Ja.
gut. Also
War
ich
ein schönes Thema, finde ich.
ja, finde ich auch und ich glaube, es war ganz gut, dass wir jetzt nicht zu tief reingegangen sind und ich hoffe, die Leute können da draus was mitnehmen. Es geht ja mehr vorwiegend ja auch um die Einstellung und die Erfahrung muss ja jeder selber machen.
Genau. Aber mal so eine Orientierung, wie so ein Weg ausschaut. Und man muss sich da selbst natürlich auch Wissen aneignen und den Weg gehen, aber man darf sich auch unterstützen lassen. Man muss das nicht alleine durchstehen. Ja, hat mich gefreut, Alex. Und wenn es euch auch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, ein Like hinterlässt oder auch gerne mit uns in Kontakt kommt, uns Fragen stellt, eure Kommentare schickt, mit euch mit uns austauscht. Ihr findet unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch und lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Tschüss, Alex.
Ciao, Katis. Baba.